Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Weil sich die USA immer weiter aus der Verteidigung Europas zurückziehen, wird eine alte Idee neu gedacht. Könnte nicht Frankreich seinen atomaren Schutzschirm über Europa spannen? Mehr Atomwaffen in Europa also, um Russland vor einem möglichen Angriff abzuhalten. Welche Gefahren, Risiken, aber auch Chancen hinter dem Vorschlag stecken und ob das überhaupt irgendwie realisierbar ist, darum geht's heute. Fabian Sommerwiller, du bist Außenpolitikredakteur beim Standard. Emmanuel Macron will also den sogenannten atomaren Schutzschirm über Europa spannen. Was meint er da genau und wie soll das funktionieren?
Was er ganz genau damit meint, wissen wir noch nicht. Das Interessante ist, dass er erstmals von einem Journalisten quasi, der nachgebohrt hat, gefragt wurde, ja, wie soll denn das konkret ausschauen? Und da hat er in einem Fernsehinterview vorherige Woche zum ersten Mal wirklich erklärt, so ein paar Details durchblicken lassen. Vor allem, dass es den französischen Steuerzahler nichts kosten wird, dass man in Gesprächen ist mit einigen europäischen Partnern sozusagen und dass man eben bereit ist, auch über Details zu sprechen. Er hat angekündigt, dass er die genaueren Details oder weitere Details, wie er sich das konkret vorstellen könnte, in den nächsten Wochen oder Monaten präsentieren wird. Da werden wir dann sehr viel mehr erfahren. Die große Frage ist, wie genau wird es ausschauen? Ist es eine volle nukleare Teilhabe? Ist es eine abgeschwächte Form? Eine volle nukleare Teilhabe würde bedeuten, dass in ungefähr so, wie es jetzt die USA mit einigen europäischen Staaten, zum Beispiel Deutschland, praktizieren, dass es sogar so weit geht, dass US-nukleare Sprengköpfe in deutschen Kampfjets quasi montiert sind und dass diese Kampfjets auch von deutschen Piloten, Pilotinnen geflogen werden und dass sozusagen nur mehr der Befehl von den USA kommt, okay, ihr dürftet die jetzt einsetzen. Das ist die volle nukleare Teilhabe, so wie wir sie aktuell verstehen, oder dass es eben eine abgeschwächte Form, zu der es kommen könnte, dass man zum Beispiel sagt, okay, französische Kampfjets mit französischen Piloten werden in Deutschland stationiert und sie könnten von dort aus ihre Abschreckung betreiben. Das wäre eher eine abgeschwächte Form, weil da haben quasi die Deutschen dann jetzt quasi nicht viel zu tun, außer den Flugplatz herzugeben und ein Stück weit, sage ich mal, der Souveränität über den Luftraum abzugeben. Also da wird man einfach noch sehen, welche Form genau diese nukleare Teilhabe, die Macron hier anbietet, die auch schon quasi von dem deutschen Kanzler Friedrich Merz gewünscht wurde, welche Form diese Teilhabe annimmt. Das werden wir erst sehen.
Aber haben wir diese nukleare Teilhabe, also nicht Österreich, sondern beispielsweise Deutschland? Du hast jetzt gerade die USA angesprochen. In diesem Fall ist das bereits Status quo?
Es gibt nukleare Teilhabe. Explizit geht es um einige NATO-Staaten in Europa. Da geht es um die Türkei, da geht es um Italien, Deutschland, die Niederlande und Belgien, wo US-Atomwaffen stationiert sind. Das ist schon seit Jahrzehnten der Fall. Das ist auch sehr ausgereift. Das ist wirklich, sage ich mal, sehr tief in der NATO-Doktrin so auch drin. Es gibt diese nukleare Teilhabe. Was aber wichtig ist, und das muss man dabei wissen, Großbritannien ist natürlich in der NATO. Die USA sind natürlich der federführende Staat und die Macht in der NATO. Und die Franzosen sind auch in der NATO. Aber die Franzosen haben ein sehr, sage ich mal, schwieriges Verhältnis zur NATO immer wieder gehabt. Sie sind damals 1966 ausgetreten. Aus der Kommandostruktur sind sie nicht komplett aus der NATO ausgetreten, aber sie haben gesagt, das beschränkt alles irgendwie unsere Souveränität. Und da sind dann auch die NATO-Truppen quasi aus Frankreich schon einmal abgezogen. Frankreich und die französischen Atomwaffen sind nicht explizit unter NATO-Kommando. Das sind die britischen zum Beispiel schon. Da gibt es diese nukleare Planungsgruppe innerhalb der NATO. Und da wird quasi über den Einsatz beraten, wie soll man umgehen. Das sind auch nicht Nuklearwaffenstaaten wie Deutschland, Finnland, das Baltikum etc. dabei. Die Verfügungsgewalt, also die Entscheidung bleibt aber immer bei den Atomwaffenstaaten. Und das Spezielle ist aber eben, dass Frankreich da nicht dabei ist bei dieser nuklearen Planungsgruppe. Sprich, die Franzosen pochen sehr auf ihre Souveränität, weil sie sagen, diese Atomwaffen verleihen ihnen die größtmögliche Souveränität. Es wird immer zuletzt unsere Entscheidung bleiben, wie wir diese Atomwaffen einsetzen. Und jetzt stellt man sich einfach die Frage, es gibt quasi... Die Briten haben gesagt, okay, wir sind in dieser nuklearen Planungsgruppe und wir haben auch quasi einen Schirm auf NATO-Staaten. Das ist nicht ganz fix festgeschrieben, aber es ist so quasi die Idee dahinter. Und die Frage ist halt, inwieweit es für die Franzosen jetzt auch gilt. Die Franzosen sind 2009 wieder voll zur NATO beigetreten. Sie sind aber nicht in dieser nuklearen Planungsgruppe dabei. Und sie haben eigentlich immer noch gesagt, die Atomwaffen sind eigentlich bis... Dato sind sie einfach für die Franzosen gedacht. Und da stellt sich eben jetzt diese große Frage, wird man diesen Schirm jetzt wirklich auch auf französischer Seite ausweiten auf die europäischen Partner?
Hilf uns kurz zu verstehen, wo der Unterschied zur Ist-Situation tatsächlich wäre. Du hast bereits angesprochen, wir haben jetzt Länder, beispielsweise Deutschland, Belgien, aber auch die Türkei, wo die USA bereits im Verbund mit der NATO Atomwaffen stationiert hat, in der einen oder anderen Form, wie auch immer. Jetzt kommt Frankreich daher und sagt, naja, lieber Nachbar Deutschland, wir würden gerne unsere Atombomben vielleicht bei dir stationieren. Wo ist der Unterschied zu den amerikanischen Waffen? Was wird das ändern?
Der entscheidende Punkt ist diese Souveränität, die ich vorher angesprochen habe. Es ist so, die europäischen Staaten hinterfragen jetzt, wo Donald Trump eine zweite Amtszeit in den USA begonnen hat, quasi jetzt hinterfragen sie, groß ist diese Sicherheitsgarantie durch die USA, können wir auf diese noch zählen? Das ist so der große, entscheidende Wendepunkt, ist wirklich, man weiß nicht, ob man sich länger auf die USA verlassen kann. Jetzt ist der weiterführende Punkt, dass die britischen Atomwaffen auch sehr, das ganze Atomwaffensystem des Vereinigten Königreichs ist sehr stark auf die USA ausgelegt und von denen abhängig. Sprich, die Trägersysteme müssen zum Beispiel in den USA gewartet werden, regelmäßig. Und wenn die USA sagen würden jetzt, wir sind nicht mehr bereit, diese Aufgabe zu übernehmen mit den Briten, dann hinterfragt es die ganze nukleare Abschreckung der Briten, wenn diese nicht mehr quasi reibungslos funktionieren könnte. Und die einzigen in Europa, die wirklich eigenständig eine Atomwaffenproduktion haben, sind die Franzosen. Die haben wirklich das alles quasi sich selbst gebastelt, haben das quasi selbst unter Kontrolle und sind auch für die Wartung verantwortlich. Sprich, die Franzosen sind alleiniger Herrscher sozusagen über ihre Atomwaffen. Und wenn die Franzosen jetzt sagen, hey, europäischer Partner, wir sind euer stabiler Partner und wir garantieren euch diese Sicherheit, diesen Schutz, diese Abschreckung in Europa, dann ist es natürlich für europäische Partner attraktiv zu sagen, unter diesen europäischen, französischen Atomschirm, sage ich mal, sich drunter zu stellen, weil man einfach aktuell sehr viel mehr Vertrauen in Frankreich hat, in den EU-Partner Frankreich. Die Briten sind ja auch nicht mehr in der EU. Und wie gesagt, das Vertrauensverhältnis zu den USA ist sowieso, sage ich mal, leidet momentan sehr stark unter der zweiten Amtszeit von Donald Trump.
Dieser Vorschlag ist meines Wissens nach ja nicht ganz neu, den hat es ja bereits gegeben, nur bislang ist Emmanuel Macron mit dieser Idee eher auf taube Ohren gestoßen. Das hat sich jetzt geändert, wie du gesagt hast, aufgrund der zweiten Amtszeit von Donald Trump und dieser Unsicherheit und des Krieges in der Ukraine. Verstehe ich dich da richtig?
Das ist richtig, das ist der eine entscheidende Punkt. Und der zweite entscheidende Punkt ist schon auch eine Wende, sage ich mal, zum Beispiel im deutschen Kanzleramt. Also sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz waren das eher bremsend und war nicht gerade überzeugt von diesem Vorschlag. Jetzt mit dem neuen CDU-Kanzler Friedrich Merz, der ist ja sehr rasch in die Offensive gegangen und hat auch diese Gespräche mit Macron gefordert, wäre vielleicht ein Stück zu viel, hat sich die zumindest gewünscht. Er hat gesagt, lass uns bitte darüber reden, wir müssen darüber reden. Also das ist ein Shift und natürlich, wie du angesprochen hast, der Krieg in der Ukraine, die Vollinvasion Russlands in der Ukraine, das hat nochmal richtig viel Bewegung da hineingebracht und vor allem auch die erhöhten Verteidigungsbudgets, die wir in ganz Europa jetzt sehen, weil man darf nicht vergessen, ein Atomprogramm an sich ist unfassbar teuer, aber allein schon, sage ich mal, bei der nuklearen Teilhabe teilzunehmen, ist auch unfassbar teuer. Also die Franzosen haben vor kurzem zum Beispiel einen vierten Flugplatz umgerüstet, sodass auch französische Kampfjets mit Nuklearwaffenausstattung quasi dort stationiert sein könnten. Und allein der Umbau von diesem Flugplatz hat 1,5 Milliarden Euro gekostet. Und da ist noch nichts getan, da ist jetzt noch keine einzige Atomwaffe mitgerechnet. Es geht einfach nur darum, quasi für die notwendige Sicherheit zu sorgen auf diesem Flugplatz. Und wie gesagt, Emmanuel Macron hat schon gesagt, es wird den französischen Steuerzahler, wenn man das tut, keinen Cent mehr kosten. Sprich, die Partner, die sich das wünschen, werden diese Kosten zu tragen haben. Und jetzt, wo die Verteidigungskassen der europäischen, sage ich mal, Staaten sehr viel besser gefüllt sind, ist diese Option überhaupt wieder erst auf den Tisch gekommen, weil vor einigen Jahren, wenn ein deutscher Kanzler gesagt hätte, wir investieren jetzt, weiß nicht wie viel, 100 Millionen oder welche Summe, XY Milliarden, was auch immer, in atomare Abschreckung, dann wäre das also komplett illusorisch gewesen, dass es irgendwie durchgeht.
Der hätte bei der nächsten Bundestagswahl wohl eher nicht mehr antreten müssen. Spielen wir vielleicht dieses Szenario auch, um das irgendwie besser zu verstehen, einmal in der Theorie durch. Nehmen wir das Beispiel Deutschland her, weil wir es jetzt schon öfter angesprochen haben. Sagen wir, Emmanuel Macron schafft es, mit diesem Vorschlag durchzukommen. Dieser nukleare Schutzschirm wird über mehrere Länder gespannt, wie etwa eben auch die Bundesrepublik. Deutschland wird atomar angegriffen. Die USA haben sich bereits zurückgezogen, machen nichts. Frankreich würde also einspringen und mit ihren Atomwaffen zurückschießen, zu welchem Absender auch immer.
sind wir jetzt natürlich sehr weit im, sag ich mal, im Gebiet der Spekulation, weil wie Staaten tatsächlich reagieren, sollte es zu einem Einsatz einer Nuklearwaffe kommen, das wissen wir einfach nicht.
Das haben wir ja Gott sei Dank noch nie durchgespielt.
Wir haben zwei Atomwaffeneinsätze in kriegerischen Handlungen gesehen, Hiroshima und Nagasaki. Damals war aber noch kein zweiter Partner, sag ich mal, damit ausgerüstet, um zurückschlagen zu können. Also seit mehrere Staaten Atomwaffen besitzen, mittlerweile sind es ja 9 Staaten, 5 dürfen sie offiziell haben, 4 haben sie sich außerhalb dieses Nicht-Weiterverbreitungsvertrages zugelegt. Seither haben wir keinen militärischen Einsatz einer Nuklearwaffe erlebt. Und eben, das ist die Argumentation der Befürworter dieser Massenvernichtungswaffe, weil sie ein derart großes Abschreckungspotenzial hat. Jetzt wirklich im absoluten Bereich der Spekulation, Deutschland wird atomar angegriffen, da muss man auch mal sagen, dann haben erstens einmal alle EU-Mitgliedstaaten die vertragliche Pflicht, Deutschland mit allen möglichen Mitteln zu verteidigen, auch Österreich, Artikel 42.7. Es gibt dann eben diese berühmte Klausel für Österreich zum Beispiel, aber es ist ganz klar, die anderen EU-Staaten werden reagieren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in solch einem Fall die Briten reagieren würden, die Franzosen sowieso. Wie man das dann konkret ausgestaltet, ist die Frage. Es ist ja auch immer die Frage, die Verhältnismäßigkeit ist natürlich nicht mehr gegeben, wenn man einmal, sage ich mal, die absolute Eskalationsstufe nuklearer Angriff zündet. Aber es gibt ja auch, sage ich mal, und da wirklich sind jetzt große Anführungszeichen, kleine taktische Atomwaffen, die jetzt, sage ich mal, nicht viel mehr Sprengkraft haben als jetzt die größten konventionellen Waffen. Ist immer die Frage, wie reagiert man auf was? Wenn jetzt Berlin in Schutt und Asche gelegt wird, dann werden vermutlich die Franzosen komplett zurückschrecken. Aber es ist wirklich, sage ich mal, das Szenario, das keiner will, das sich keiner vorstellen kann. Und ist ja eigentlich genau das Szenario, womit die Befürworter der Atomwaffe argumentieren, dass dieses Szenario verhindert werden soll, eben durch die nukleare Abschreckung.
Das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens also.
Genau, man muss schon sagen, dass ein Gleichgewicht kann Frankreich zu Russland nicht bilden. Ein Gleichgewicht zu Russland kann nur die USA bilden, weil die sind ungefähr beide im Bereich von 5000 nuklearen Sprengköpfen, die Russen etwas mehr sogar. Man muss aber auch sagen, dass man sich da in einem Bereich der sogenannten Overkill Capacity befindet. Sprich, man könnte sich mehrmals gegenseitig komplett vernichten. Also irgendwo weiter runter liegt irgendwo ein Limit, wo man sagt, damit könnte man einmal komplett Russland vernichten. Ich sage mal, die Franzosen sind irgendwo im Bereich knapp unter 300 nuklearen Sprengköpfen. Die Briten sind im niedrigeren 200er Bereich bei 230 Sprengköpfen. Das reicht für sehr viel nukleare Abschreckung, muss man sagen. Vor allem auch, und das ist auch der Unterschied zwischen den Briten und den Franzosen, die Briten haben nur, unter Anführungszeichen wieder, nur U-Boote, von denen aus sie Atomwaffen abfeuern können. Die Franzosen haben sowohl U-Boote, also das sind diese SLBMs, die Submarine Launched Ballistic Missiles, und sie haben auch, eben wie vorher angesprochen, die Kampfjets, die Rafale-Kampfjets, die diese Raketen abwerfen könnten oder abschießen könnten. Ist ja nicht nur abgeworfen, sondern es wären wirklich mit Raketenantrieb. Man muss aber eben dazu sagen, dass sobald einmal ein Staat U-Boote hat, die mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden können, dann ist das sehr, sehr viel nukleare Abschreckung, weil diese kaum auszuschalten sind, weil man nicht weiß, wo sich genau die U-Boote aufhalten, weil man die nicht zum Beispiel wie Abschussanlagen aus dem Boden heraus, wo die Geheimdienste genau wissen, wo sich die befinden und die man im Zweifel in einem Erstangriff komplett ausschalten könnte, eventuell. Also das ist sicher nicht gegeben bei den Franzosen und auch bei den Briten und schon gar nicht bei den USA. Das sind einfach immer irgendwo welche unterwegs in Bombern, in U-Booten. Also man kann sich gegenseitig nicht ausschalten. Es ist dieses, wie du gesagt hast, diese Abschreckungslogik, Mutual Assured Destruction, also die zugesicherte Zerstörung des Gegners. Wir sind alle in einem Bereich, wo diese nukleare Abschreckung wirkt und man sieht es ja auch, sage ich mal, unter Anführungszeichen jetzt wieder leider am Beispiel Nordkoreas, welches sein totalitäres Regime aufrechterhalten kann, auch durch die nukleare Abschreckung der einigen wenigen Atomsprengköpfe, die sie besitzen.
Was mir noch nicht ganz klar ist in diesem Szenario, und man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind hier wirklich im Bereich des sehr hypothetischen, glücklicherweise auch noch, was mir nicht so ganz klar ist, ist, was das Interesse Frankreichs an dem ist. Ich verstehe laut deinen Beschreibungen sehr gut, was eben beispielsweise Belgien, Deutschland etc. davon hätten. Wenn sich die USA zurückziehen, braucht es irgendeinen anderen Beschützer. Aber was hat Frankreich davon, diesen Atomschirm zu spannen? Was bringt ihnen das?
Das ist die große Frage, warum macht Macron das? Einerseits könnte man davon ausgehen, dass es auch um Kosten geht. Ein Nuklearprogramm ist, wie gesagt, unfassbar teuer. Und man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wenn wir bereit sind, euch mit zu verteidigen, müssen wir uns das bezahlen lassen. Also das wird nicht gratis gemacht werden, das hat Macron auch schon gesagt. Sprich, man könnte vielleicht die Kosten für diese nukleare Abschreckung auf mehrere Schultern aufteilen sozusagen. Das könnte ein Interesse sein. Es ist aber definitiv, und da sind wir jetzt bei der Person Emmanuel Macron, schon auch, sage ich mal, ein Typ, der Geltungsdrang ist vielleicht etwas negativ behaftet, aber ist schon ein Mann, der schon auch die Idee hat, in die europäische Geschichte einzugehen und schon auch ein Mann zu sein, ein großer Staatsmann, ein großer Europäer zu sein. Und dieses Europäertum, das nimmt man ihm ja wirklich ab. Er ist wirklich ein sehr überzeugter Europäer. Und man sieht jetzt aktuell durch die Wahl von Friedrich Merz und, sag ich mal, sein Gegenüber in Paris, diese Achse Berlin-Paris, diese momentan ein kleines Revival wieder erlebt. Und zwar hat es immer so die Idee gegeben, dass Deutschland so quasi der Wirtschaftsmotor Europas ist und Frankreich so die Sicherheitsseite übernimmt, vor allem seit dem Wegbrechen der Briten aus der EU. Und ich glaube schon, dass er sich so etwas, also ein bisschen auch als der Beschützer Europas versteht. Und er war ja auch derjenige, muss man sagen, im Zuge der Vollinvasion der Ukraine, der immer diese strategische Ambiguität gepflogen hat. Das bedeutet quasi, er ist derjenige, der immer in Richtung Moskau signalisiert hat, wir sind zu allem bereit. Und wir werden nicht genau sagen, was wir machen. Also den Gegner sozusagen, Russland, Moskau, den Kreml, ein bisschen im Unklaren zu lassen. Wir werden dir sicher nicht sagen, was genau wir vorhaben. Und wir sagen dir jetzt auch nicht, was passiert, wenn du atomar irgendwo eine kleine taktische Atombombe im Baltikum zündest. Vielleicht gehen wir voll rein und beschießen Moskau komplett. Vielleicht machen wir nichts. Es sind so Taktikspielchen auf dem allerhöchsten politischen, geostrategischen Niveau. Und da ist Macron schon einer, der sich da profiliert hat, muss man auch sagen. Also der das kann, der dafür Respekt gezollt bekommt, vermutlich auch im Kreml. Und der dann aber auch bereit ist zu sagen, okay, sag ich mal, er ist vielleicht derjenige ernsthafte Player, dem man das abnimmt. Abschreckung funktioniert ja nur, wenn es beim Gegner ankommt. Sprich, Wladimir Putin muss wissen, im Zweifel wird der auf den sprichwörtlich roten Knopf drücken. Und ich glaube schon, dass Macron eine Person ist, der man das prinzipiell zutrauen würde. Und er inszeniert sich eben ein bisschen als der Beschützer Europas. Ich glaube schon, dass das auch sehr viel mitspielt, warum er diese Idee immer wieder gebracht hat. Aber es ist, wie gesagt, nicht nur Macron, es waren auch französische Präsidenten früher schon, die dieses Thema schon mal angespielt haben. Aber so weit, wie wir aktuell sind, waren wir definitiv schon lange nicht mehr, wenn überhaupt schon einmal.
Wie sehr spielt der Friedrich Merz eben mit rein als möglicher Partner in Deutschland? Ich erinnere daran, Olaf Scholz galt in der ganzen Frage ja immer als etwas zögerlich. Man hatte ja manchmal das Gefühl, dass er bei jedem Helm, den man der Ukraine geliefert hat, irgendwie dazu gesagt hat, aber bitte die Situation nicht eskalieren, liebe Ukraine, und keine Sorge Russland, wir gehen eh nicht weiter. Das scheint ja jetzt alles anders zu sein, auch wenn man Friedrich Merz vor kurzem zugehört hat, der gemeint hat, es gibt jetzt keine Reichweitenbeschränkung mehr für Waffen, die wir der Ukraine liefern. Was für ein Gespann könnten die zwei werden?
Ist definitiv ein Faktor. Man muss sich, wie gesagt, anschauen, was umgesetzt wird, weil Wahlkampf und wirklich dann im Bundeskanzleramt sitzen sind zwei Paar Schuhe. Und du hast absolut recht, wenn du den zögernden Scholz ansprichst. Man muss aber auch schon dazu sagen, dass sich unter einem Kanzler Scholz Deutschland ganz klar zum zweitwichtigsten Waffenlieferant der Ukraine dann hochentwickelt hat. Aber immer mit einer gewissen Vorsicht, immer mit, sag ich mal, der Angst, etwas zu schnell, zu forsch zu machen. Das ist definitiv bei Olaf Scholz der Fall gewesen. Man hat schon das Gefühl, dass Friedrich Merz da etwas resoluter auftreten könnte. Und man sieht es ja auch mit dem Sondervermögen für die deutsche Bundeswehr, das jetzt noch vor einigen Monaten beschlossen wurde. Also der scheint schon etwas, sag ich mal, der forschere Typ zu sein. Und es ist definitiv etwas, was diese Achse Berlin-Paris militärtaktisch, militärtechnisch schon durchaus beleben könnte. Ist natürlich auch interessant, viele andere europäische Staaten sagen dann auch wieder, du alles gut und recht, aber die EU ist nicht Paris-Berlin, sondern die EU sind 27 Staaten und da haben viele andere auch noch was mitzureden. Wir wollen da auch mitreden. Das ist immer so ein bisschen die Dynamik. Das ist auch die Frage, mit wem spricht der US-Präsident, spricht damit Paris-Berlin oder spricht er mit der EU-Kommission? Das sind so diese, sag ich mal, diese...
Derzeit wohl eher mehr mit Viktor Orban wahrscheinlich.
Auch möglich. Aber der hat ja dann doch am Ende des Tages nicht so viel zu sagen, Gott sei Dank, wenn man das auf die ganze EU runterbricht. Es sind schon noch die entscheidenden Player natürlich in diesen großen Hauptstädten, aber da ist es natürlich einfach ein Gefüge mit sehr viel Dynamik in alle möglichen Richtungen.
Kommen wir vielleicht ganz kurz weg aus Europa. Sprechen wir über die anderen Staaten, die selbst eben keine Atomwaffen haben, sich an diesen Nichtverbreitungspakt oder an diese Nichtverbreitungsverträge seit Jahren halten. Wie blicken denn die jetzt nach Europa? Ich meine, da geht es einmal geopolitisch eher rund auf unserem Kontinent und sofort schreien wir nach Atomwaffen und alle anderen halten sich seit Jahrzehnten brav dran. Nicht alle, aber ein Teil davon natürlich.
Genau. Ja, das sorgt für sehr viel Unmut, wie wir schon erfahren haben. Es brodelt noch, würde ich sagen. Es ist sehr viel hinter den Kulissen auf diplomatischen Kanälen. Da, meiner Meinung nach, finden absolut zu Recht diese Frustration, diese Enttäuschung, dieses Gefühl, dass man sich verarscht vorkommt, auf gut Deutsch gesagt. Weil es ist schon so, dass natürlich einige Staaten sich atomar bewaffnen wollten in den vergangenen Jahrzehnten und diese ganz klar daran gehindert wurden, sei es jetzt mit wirtschaftlichem Druck, diplomatischem Druck oder auch militärischem Druck. Das Extrembeispiel wäre jetzt natürlich der Iran, aber es gibt natürlich auch sehr viele andere Staaten, die gezwungen wurden und gedrängt wurden, ihr Atomwaffenprogramm aufzugeben, eben aus dieser Sorge heraus, dass mehr Nuklearwaffen prinzipiell schon eine Gefahr darstellen, weil je mehr Waffen existieren, desto öfter kann was passieren. Es können Fehler passieren. Es sind im Laufe der vergangenen Jahrzehnte schon 6 Atomsprengköpfe verloren gegangen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man weiß einfach nicht, wo die umgehen. Es sind extrem viele sogenannte Broken Arrow Incidents. Das sind Fehler, die passiert sind, wo man sich schon fast selbst in die Luft gejagt hätte. Die USA, wie auch die Russen, mehrmals die Briten. Da sind sehr viele Fälle bekannt, wo es schon arschknapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Und andererseits gibt es ja eben dieses Versprechen, dieser NPT, dieser Nicht-Weiter-Verbreitungsvertrag, die Non-Proliferation Treaty, wo es eben dieses zentrale Versprechen der 5 Atomwaffenstaaten, also das sind die permanent 5 aus dem UN-Sicherheitsrat.
Zählen wir die vielleicht kurz auf.
Die USA, damals die Sowjetunion, heute Russland, Frankreich, Großbritannien und China. Das waren damals die 5, die bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreich eine Atomwaffe getestet haben. Und die haben dann damals gesagt, okay, es ist jetzt genug. Es ist gefährlich genug, dass wir die alle haben. Wir wollen jetzt einfach nicht, dass sich noch weitere dazugesellen. Natürlich auch aus einer militärtaktischen und, sage ich mal, einer Power Projection heraus. Die haben gesagt, okay, niemand darf mehr sich Atomwaffen aneignen, weder kaufen noch entwickeln. Und dafür bekommt ihr alle die friedliche Nutzung der Atomenergie zugesprochen und wir werden euch dabei helfen. Sprich, wir helfen euch bei dem Bau von Atomkraftwerken, bei der Nuklearenergie, bei der Kernspaltung, sogar bei der Fusionsenergie, aber eben der friedlichen Nutzung. Und es haben sich da 3 Staaten nicht daran gehalten. Das ist einerseits Indien und Pakistan, wie auch Israel. Israel gibt es offiziell immer noch nicht zu, aber es ist das schlechtest gehütetste Geheimnis der Welt. Andererseits geht es um Nordkorea, die an diesem Vertrag beigetreten sind und dann aber wieder ausgetreten sind und dann haben sie die Atomwaffe entwickelt. Jetzt haben sich natürlich sehr viele Staaten, die sind einfach, ja, auf gut Deutsch angefressen, dass ihnen das verwehrt wurde und jetzt überlegen die Europäer wieder, sich ihre Atomwaffen untereinander aufzuteilen. Man muss aber schon sagen, es ist ein Streitfall, inwiefern es eine Weiterverbreitung bedeutet, weil die Entscheidungsgewalt bleibt ja doch beim französischen Präsidenten. Das ist absolut klar, dass die nicht angetastet wird. Also es wird nie der deutsche Bundeskanzler über den Einsatz entscheiden. Das Einzige, und das führen einige Experten an, man hat zumindest in die andere Richtung ein Mini-Veto, wenn jetzt wirklich tatsächlich ein US-Präsident aktuell einem deutschen Kanzler erlauben würde, Atomwaffen einzusetzen, dann quasi die Luftwaffe hätte ja auch noch die Möglichkeit, einfach nicht zu fliegen und nicht hochzustarten mit diesem Flieger oder sich da zu weigern, aber dann machen es die USA halt mit etwas anderem. Also es ist so ein Mini-Veto, dass man sich bei der vollen Teilhabe erarbeiten könnte, aber die USA, also kein Staat der nuklearen Teilhabe, weder Deutschland noch Polen, wie sie interessiert sind, wird je die Verfügungsgewalt über diese Atomwaffen überschrieben bekommen von Macron oder von Keir Starmer oder von Donald Trump oder einem weiteren Präsidenten, der folgen wird. Das werden die nicht machen. Dahingehend ein sehr elitärer Kreis, der unter sich bleiben will, aber es natürlich, de facto ist es einfach eine Proliferation der Waffe. Es wird auf mehr Staaten aufgeteilt. Es birgt Gefahren. Das muss man einfach ganz klar festhalten.
Nach all dem, über was wir jetzt gesprochen haben, ich interpretiere dich da jetzt einfach, korrigiere mich da gerne. Bei dieser Idee auch von Emmanuel Macron und von den anderen EU-Staaten geht es ja weniger darum, Russland davon abzuhalten, konventionell irgendein Land der Europäischen Union anzugreifen. Das Baltikum ist ja da immer wieder ein genanntes Beispiel, sondern tatsächlich atomar.
Da würde ich jetzt tatsächlich korrigieren.
Gerne.
Es geht schon auch darum, Russland prinzipiell abzuschrecken, einfach einen EU-Staat direkt anzugreifen, militärisch.
Wie Weil auch man immer. Theoretisch mit einer Atombombe zurückschlagen genau. könnte, was aber die eigene Vernichtung bedeuten würde, mehr oder weniger.
Womöglich.
Ich vermute genau. mal, eine Atombombe auf Moskau würde irgendeine Reaktion hervorrufen.
Absolut, ja. absolut. Mhm. Und genau, und auch die Idee, nukleare Abschreckung wird halt so weit getrieben, dass man sagt, also wir haben Atomwaffen, wage es überhaupt nicht, uns konventionell anzugreifen, weil wenn du das machst, dann beißen wir beide ins Gras sozusagen.
Also, das könnte aber auch ein Bluff sein, das muss man einlösen.
Genau. Genau.
Das, die große Frage, ob Russland drauf reinfällt.
Genau, das ist die große Frage. Aber wir sehen bisher schon, dass Russland noch keinen NATO-Staat aktiv militärisch angegriffen hat, konventionell. Es ist immer die Rede von dieser Osterweiterung der NATO und wie quasi die NATO Russland auf die Pelle rückt und immer näher kommt. Aber man muss schon einfach ganz klar jetzt einmal sagen, das ist einfach ein Verteidigungsbündnis, die NATO. Und es ist so, dass sich diese Staaten, die rund um Russland herum liegen, die sich einfach in die NATO gewünscht haben, weil sie gesehen haben, was mit anderen passiert, die nicht unter dem NATO-Schutzmantel sind. Also die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, sind nach dem Zerfall der Sowjetunion recht früh in die NATO gekommen und sind seither nicht angegriffen worden, sind absolut unterlegene Staaten gegenüber Russland, aber sind nicht angegriffen worden. Ebenso war es eben der Wunsch der Ukraine, auch Georgiens in die NATO zu kommen, um eben geschützt zu sein vor einem aggressiven, sich ausbreitenden Russland. Dahingehend ist es schon auch diese atomare Abschreckung ein Schutz vor einem konventionellen Angriff eines Vertragspartners. Wir sehen natürlich die hybriden Angriffe Russlands permanent, aber die sind halt unter dieser berühmten Schwelle, wo man nicht genau weiß, wo sie sitzt, was eine militärische Reaktion auslösen könnte. Und das ist halt, ja, sag ich mal, dieses Ausreiz, dieses Spiel. Aber ich bin schon überzeugt, Nuklearwaffen sind immer das letzte Mittel und das wissen die Staaten. Und sollte ein NATO-Staat in nächster Zeit angegriffen werden durch Russland, dann wird eine erste Reaktion ganz sicherlich nicht nuklear sein. Ich glaube auch, dass Nuklearwaffen womöglich nie eingesetzt werden.
Ich hoffe es.
Müssen wir hoffen. Aber es ist halt genau dieses Spiel. Und wie gesagt, da gibt es Menschen und Experten, die überzeugt sind, dass nur die Nuklearwaffe die großen Kriege unter den großen Staaten beenden kann. Oder dass sie zumindest diese so weit drosselt, dass diese nicht komplett zerstörerisch geführt werden, sagen wir mal so. Man weiß es einfach nicht. Es gibt einfach auch die anderen Personen, die sagen, es ist jederzeit ein Risiko, dass etwas fehlinterpretiert wird und dann geht die nukleare Eskalation los. Also es ist eine sehr große Gefahr und ja.
Vielleicht abschließend, Fabian, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, mehr oder weniger nach dem Kalten Krieg, aber die Generation vor uns, unsere Eltern beispielsweise, die waren mittendrin. Das hat auch in Österreich, in Deutschland auch vor allem eine große, verständlicherweise, Abneigung und einen Wunsch nach atomarer Abrüstung hervorgerufen. Das war ja lange unser Ziel in Europa und auch auf der ganzen Welt, mit gutem Recht, weil wir alle wissen, wie verheerend diese Waffen sein können. Jetzt verkehrt sich das offensichtlich leicht, zumindest wieder ins Gegenteil. Wo steuern wir dahin?
Puh, schwierige Frage. Man kann es nicht genau sagen zum aktuellen Zeitpunkt. Also es ist definitiv eine Hochrüstung, in der wir gerade sind. Eben, ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Diejenigen Staaten, die jetzt Interesse an dieser nuklearen Teilhabe mit Frankreich aktuell zumindest mal kundgetan haben, sind ja Deutschland, Dänemark, das Baltikum, also Estland, Lettland und Litauen, vor allem aber auch die Polen. Und die Polen sind, sagen viele, mittlerweile die stärkste konventionelle Armee in der EU. Die haben sich, sage ich mal, sehr stark hochgerüstet in den vergangenen Jahren aus einer Sorge vor einem Angriff Russlands. Die Balten, die Osteuropäer warnen uns nicht erst seit 3 Jahren, die warnen uns seit Jahrzehnten, dass da was kommt und wir haben sie lange ignoriert, wir haben sie lange belächelt. Die Polen sind mittlerweile rhetorisch so weit fortgeschritten, dass sie selbst über eine Anschaffung von Atomwaffen oder einen Bau von Atomwaffen laut nachdenken. Es war bis vor kurzem undenkbar, dass man es sich überhaupt so weit heraustraut. Wir steuern definitiv in eine hochgerüstet, aber es wird wieder sehr viel mehr. Die Abrüstungsverträge, die zwischen den USA und der Sowjetunion gegolten haben. Ich glaube, ich habe vor 4, 5 Jahren mal einen Artikel geschrieben, dass die Rüstungskontrolle auf dem Sterbebett liegt. Mittlerweile könnte man fast sagen, sie ist fast klinisch tot. Es hat in der Zwischenzeit ja auch Bemühungen gegeben, wie den von Österreich federführend vorangetriebenen Atomwaffenverbotsvertrag, wo sich die anderen Staaten auch aus Frustration, weil beim Nicht-Weiterverbreitungsvertrag nicht viel weitergegangen ist, weil eben dieses Versprechen, das man eigentlich den Staaten gegeben hat, eben eignet euch keine neuen Atomwaffen an, dafür helfen wir euch bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie und wir sind bereit abzurüsten. Das ist ja ein wichtiger Zusatz, den man vergessen wird. Da ist die Rede davon, dass auf Null hin abgerüstet wird und das passiert nicht und da gibt es momentan einfach keinerlei Entwicklungen in diese Richtung. Also da hat es schon sehr viel Frustration gegeben und da muss man schon sagen, dass dieser Nicht-Weiterverbreitungsvertrag, das sagen auch einige Experten, der bekommt, sage ich mal, arge Messerstiche durch diesen Vorschlag Macrons und diese Bestreben der europäischen Partner. Also die Rüstungskontrolle und diese Abrüstung durchlebt gerade eine sehr schwere Phase. wie man da wieder in eine Richtung kommt, die, wenn man der Ansicht ist, weniger Waffen sind, weniger Gefahr, wie man da wieder hinkommen könnte, ist A, durch eine breite angelegte Entspannungspolitik, die absolut nicht in Aussicht ist, aber die vielleicht nach der aktuellen Generation an Tyrannen, Schrägstrich Autokraten, die in manch Teilen der Welt regieren, dran sein könnte. Oder, und das wollen wir natürlich nicht hoffen, wäre halt der Einsatz einer solchen Waffe, weil das dann wieder hervorruft, dieses unfassbare Leid, diese unfassbaren Gefahren, wie wir sie in Hiroshima und Nagasaki gesehen haben. Und wir müssen ja dazu sagen, also die Atomsprengköpfe, die seither existieren, sind teilweise wahnsinnig viel stärker als alles, was damals abgeworfen wurde. Teilweise gibt es auch schwächere als damals. Es gibt jetzt die ganze Bandbreite. Dass es nur dadurch zu dieser Rückbesinnung kommt, wollen wir nicht hoffen. Vielleicht sind die großen Kriege, die momentan toben, vielleicht können sie durch irgendeine Form einer neuen Politik wieder geglättet werden. Da vielleicht hilft uns manchmal einfach die Zeit, dass manche Autokraten auch wegsterben werden. Das ist so. Muss man halt schauen, dass keine neuen nachkommen. Wohin wir genau steuern, kann ich nicht sagen, aber der Ausblick ist nicht gerade brutal rosig momentan. Das muss man schon festhalten, ja.
Ich finde, da gibt sich noch eine abschließende Frage und dann kommen wir auch wirklich zum Ende, wenn wir schon sehr lang miteinander sprechen. Ist denn wirklich eine Welt ohne Atomwaffen, die zwar sehr wünschenswert wäre, aber ist das wirklich möglich? Weil du hast gesagt, es braucht Entspannung dafür. Braucht es nicht auch wahnsinnig viel Vertrauen? Ich meine, da einigt man sich drauf, dann behält sich vielleicht irgendwer doch eine, beziehungsweise es braucht nur das Gerücht, dass sich ein Land eine behalten hat, dann behaltet sich ein anderes Land als Backup quasi auch noch eine und dann sind wir eigentlich wieder beim Status quo.
Absolut richtig. Du sprichst alles richtig an. Es bräuchte dieses große Vertrauen. Man müsste die Verifikation abgeben. Es ist jetzt nicht so, dass man eine Atomwaffe oder ein Atomprogramm leicht versteckt. Sprich, natürlich gibt es die Möglichkeit, wieder dahin zu kommen. Ist es momentan in Aussicht? Absolut nein. Braucht es vielleicht dafür den großen Atomkrieg? Vermutlich ja. Aber es ist natürlich in der Theorie möglich. Es ist alles ist möglich. Andere Waffengattungen ist man ja wieder losgeworden oder hat sie verboten weltweit. Biologische, chemische Waffen. Da gibt es Restbestände, wissen wir noch, die vermutlich nicht ganz vernichtet wurden. Aber es ist zumindest so weit geächtet, dass niemand je wieder daran denken könnte, diese Waffen einzusetzen. Ist die Frage jetzt, wackelt dieses Regime, diese Ächtung dieser Waffen auch, wenn jetzt sich Atomwaffen wieder weiter verbreiten? Es ist möglich, die Chancen sind aktuell leider gering, aber man soll das auf keinen Fall ausschließen, weil es hat ja auch eine Zeit vorher gegeben. Aber man muss eben die richtigen Verifikationsmöglichkeiten dann bieten, beispielsweise, dass man wirklich sagt, US-Soldaten dürfen großflächig alles untersuchen, was in Russland ist und umgekehrt auch. Überprüfungsmechanismen hat es ja früher zum Teil einmal gegeben, wo man quasi gesagt hat, macht sie eh nichts anderes, als ihr angebt. Das könnte man natürlich auch bei der Abrüstung machen. Es könnte natürlich auch sein, dass US-Soldaten helfen, die russischen Atombomben auseinanderzubauen und umgekehrt. Also natürlich gibt es die Möglichkeit. Politischer Wille dazu, fraglich. Gleichzeitig müsste man natürlich mit Nordkorea und solchen Staaten das Ganze in einem Aufwisch machen. Alles absolut möglich. Wahrscheinlich ist die andere Frage.
Und die ganze Geschichte rund um den Vorschlag von Emmanuel Macron inklusive mehrerer Einschätzungen von hochrangigen Militärexperten finden Sie auf der Standard.at. Die Geschichte von Fabian, die verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes. Fabian Sommerwiller, vielen Dank für deinen Besuch heute.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag, der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzecker, vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.